Amalias Wohnung lag im dritten Stock eines alten, eingerüsteten Gebäudes. Es war einer der Palazzi in der Altstadt, die nachts halb verwaist und tagsüber mit Beschäftigten bevölkert sind, welche Führerscheine verlängern, Geburtsurkunden oder Meldebescheinigungen beschaffen, am Computer Reservierungen oder Tickets für Flugzeug, Bahn und Schiff heraussuchen, Versicherungspolicen gegen Diebstahl, Feuer, Krankheit und Tod ausfertigen und unübersichtliche Steuererklärungen verfassen. Mietwohnungen gab es nur wenige, aber als mein Vater uns vor über 20 Jahren alle vier aus dem Haus geworfen hatte, damals, als Amalia ihm gesagt hatte, sie wolle sich von ihm trennen und wir Töchter sie nachdrücklich darin bestärkt hatten, fanden wir hier eine kleine Wohnung zur Miete. Der Palazzo hatte mir nie gefallen. Er schüchterte mich genauso ein wie ein Gefängnis, wie ein Gerichtsgebäude oder wie ein Krankenhaus. Meine Mutter dagegen war zufrieden. Sie fand ihn imposant. Dabei war er hässlich und dreckig bis hin zum großen Portal, dessen Schloss jedes Mal aufgebrochen wurde, sobald der Verwalter es hatte reparieren lassen. Die Türflügel mit den großen Messingknäufen, die man seit Anfang des Jahrhunderts nicht mehr geputzt hatte, waren eingestaubt und von den Abgasen geschwärzt. In dem langen, höhlenartigen Durchgang zum Innenhof hielt sich tagsüber immer jemand auf. Schüler, Passanten, die auf den 3 Meter weiter haltenden Bus warteten, Verkäufer von Feuerzeugen, Papiertaschentüchern, gerösteten Maiskolben oder Kastanien, Touristen, die Zuflucht vor Hitze oder Regen suchten, oder allerlei finstere Gestalten in ständiger Betrachtung der Schaukästen an den Wänden zu beiden Seiten. Letztere täuschten für gewöhnlich vor, auf irgendetwas zu warten, während sie die kunstvollen Bilder eines betagten Fotografen anstarrten, der sein Studio im Palazzo hatte. Paare in Hochzeitsgarderobe, lächelnde, strahlende Mädchen, junge, frech dreinblickende Männer in Uniform. Vor Jahren war für einige Tage auch ein Passfoto von Amalia ausgestellt worden. Ich war es, die den Fotografen aufgefordert hatte, es zu entfernen, bevor mein Vater daran vorbeikommen und wütend die Scheibe einschlagen würde. Ich ging mit gesenktem Blick durch den Innenhof und die kurze Treppe zur Glastür von Aufgang B hinauf. Der Portier war nicht da, und das war mir ganz recht. Ich schlüpfte in den Fahrstuhl. Das war der einzige Ort in dem großen Palazzo, der mir gefiel. Eigentlich mochte ich diese Metallsärge nicht, die, sobald man auf einen Knopf gedrückt hatte, nach oben schnellten oder nach unten fielen und damit eine Leere im Bauch verursachten. Aber dieser hier hatte Wände aus Holz, Glastüren mit grauen Schnörkeln an den Rändern, verzierte Messinggriffe, 2 sich gegenüberliegende stilvolle Bänke, einen Spiegel, Schummerlicht. Und von einer erholsamen Langsamkeit reguliert, zuckelte er vielfach ächzend auf und ab. Ein Münzautomat aus den 50er Jahren mit einem bauchigen Körper und einer nach oben geschwungenen Öffnung für den Münzeinwurf gab auf jedem Stockwerk ein metallisches Hixen von sich. Seit langem setzte sich die Kabine durch einen bloßen Knopfdruck in Bewegung, weshalb der Automat nunmehr nutzlos an der Wand hing. Aber obwohl er das friedliche Alter dieses Raumes störte, war er mir mit seiner enthaltsamen Leere nicht unangenehm. Ich setzte mich auf eine Bank und tat, was ich als junges Mädchen immer getan hatte, wenn ich mich beruhigen wollte. Anstatt auf die 3 zu drücken, fuhr ich bis in den 5. Stock. Dort war es leer und dunkel. Seit vor vielen Jahren der Anwalt, der auf dieser Etage seine Kanzlei gehabt hatte, weggezogen war und sogar die Glühlampe mitgenommen hatte, die den Treppenabsatz beleuchtete. Als der Fahrstuhl hielt, atmete ich tief in den Bauch ein und ließ die Luft langsam wieder ausströmen. Wie immer erlosch das Licht im Fahrstuhl nach wenigen Sekunden. Ich wollte die Hand nach einem der Türgriffe ausstrecken. Sobald ich daran gezogen hätte, wäre das Licht wieder angegangen. Aber ich rührte mich nicht und sog weiter tief Luft ein. Nur die Holzwürmer, die sich durch die Bretter des Fahrstuhls fraßen, waren zu hören. Erst wenige Monate zuvor, 5, 6, hatte ich meiner Mutter während einer meiner Kurzbesuche aus einer plötzlichen Laune heraus erzählt, dass ich mich als junges Mädchen oft an diesen versteckten Ort zurückgezogen hatte, und nahm sie mit nach oben. Vielleicht wollte ich eine Vertrautheit zwischen uns herstellen, die es nie gegeben hatte. Vielleicht wollte ich sie dunkel wissen lassen, dass ich stets unglücklich gewesen war. Aber sie schien sich nur sehr darüber zu amüsieren, dass ich im Leeren gehangen hatte, in einem klapprigen Fahrstuhl.